Liebe Brüder und Schwestern, das Lied des Mose ist unser erster biblischer Lobgesang, der ausführlichste auch, ich denke fast der ausführlichste überhaupt in der Bibel. 5. Mose 32, wir finden 43 Verse und die sind sehr gefüllt. Sie nehmen uns hinein in einen Kosmos, in Handlungen und Pläne Gottes. Sie nehmen uns hinein, ja, in die Seele dieses Mose, der wiederum unter der Inspiration des Heiligen Geistes dieses wunderbare Lied uns hinterlassen hat. Zunächst einmal für das Volk Israel, aber über das Volk Israel hinaus auch für uns. Am Ende dieses 5. Mosebuchs finden wir ja einige testamentarische Akte des Mose. Da weiß man gar nicht, was wichtiger ist. Kapitel 28 legt er Segen und Fluch vor. Kapitel 30 stellt er das Volk vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Kapitel 32 kommt dann unser Lied. Kapitel 33 kommt der lange und intensive Segen des Mose über alle Stämme Israels. Und Kapitel 34 dann, ja, das Vermächtnis seines Todes. Also ein ganz gewichtiger Zusammenhang. Und unser Lied steht sozusagen mittendrin. Ein Lied, das von Gott geboten wurde, nicht etwa ein Lied, das nun aus freien Stücken aus der Seele, aus dem Mund des Mose heraussprang, sondern ein Lied, ja, zu dem ihm sozusagen Gott die Verpflichtung gab und damit natürlich auch die Inspiration. Wir lesen in Kapitel 31, Vers 19 bis 22, dass dieses Lied ein Zeuge sein soll. Ein Zeuge, ja, ein Zeuge für Gott. Und zwar für die Zeit, die Gott schon vorausgesehen hat und Mose auch vorher wusste, wo das Volk Israel in Sünde fallen wird. Jetzt am Ende des 5. Mosebuchs, ja, da hatten sie ja ihre lange Wüstenwanderung hinter sich und standen Angesicht zu Angesicht vor dem gelobten Land und haben gewartet, bis nun die Tür endgültig aufging. Aber nach dieser Zeit, dieses wunderbaren Einmarschs und mit all den Freuden, auch über die Siege, die Gott ihnen dann schenkte, muss man doch gleich hinzufügen, diese Zeit dauerte nicht lange. Und die ersten Versuchungen und der erste Abfall vom Glauben, vom lebendigen Gott, kam dann nur recht bald. Also für diese Zeit, wo sie in Sünde gefallen sind, wo sie wieder unter die Strafe Gottes kommen, unter die Zuchtrute Gottes und anderer Völker, für diese Zeit war dieses Lied zunächst mal gedacht. Und zwar insofern, dass dieses Lied Israel erinnern sollte. Sieh mal an, das wurde dir schon mitgeteilt. Und wenn du im Glauben, im Gehorsam geblieben wärest, hättest du viele Segnungen empfangen können, die dir jetzt alle verlustig gegangen sind. Dieses Lied bezeugt, dass Gott dir großen Segen und große Gnade zugesagt hatte. Also ein Zeugenlied, könnte man sagen. Die Liebe Gottes wird bezeugt, aber auch die Ermahnungen werden bezeugt, Gottes Gericht wird bezeugt. Man könnte eigentlich sagen, die ganze Bibel ist ein Zeuge. Gott hat sich in seinem Wort ja deutlich genug erklärt für die ganze Menschheit. Und niemand, der die Bibel irgendwo einmal zur Kenntnis genommen hat, vielleicht nur am Rande oder auch intensiv, kann später einmal sagen, ich habe nichts gewusst. Nein, dieser Zeuge wird dann aufstehen. Lukas 16 gibt es ja diese bewegte Stelle, wo dieser reiche Mann in der Ewigkeit angekommen ist und wo er den Abraham bittet, ja, schick doch Leute mal in die irdische Welt zu meinen Brüdern, damit die sehen, wo es lang geht und was das Ziel des menschlichen Lebens ist. Denn wenn sie diese Leute aus der Ewigkeit in die Zeit erlebten, dann würden sie sofort gläubig werden. Und Abraham sagt, die würden überhaupt nicht gläubig werden. Die werden im Moment beeindruckt, aber sie würden keine Verwandlung ihres Herzens erleben. Sie haben die Schrift, sie haben Mose und die Propheten und das reicht. Das reicht. Man kann sich die Frage stellen, wer dieses Lied überhaupt gedichtet hat. Hat es Mose gedichtet oder hat es nicht Gott selber ihm ins Herz hineingelegt? Beides stimmt natürlich, nicht wahr? Es kommt letztlich aus Gottes Inspiration. Und Gott sagt, schreibt euch nun dieses Lied auf und lehrt es die Kinder Israel und legt es in ihren Mund, dass mir dieses Lied ein Zeuge sei unter den Kindern Israel. Und in Vers 21 im vorhergehenden Kapitel, im 31. Kapitel, es soll nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen. Also Gott selbst ordnet das Lied an, Gott selbst inspiriert dieses Lied, Gott selbst sieht voraus, wofür dieses Lied einmal gut sein soll und damit gewinnt dieses Lied natürlich eine hohe Autorität. Die Frage ist natürlich, hat es diese Autorität auch für uns? Wir gehören ja nun nicht zum Volk Israel. Und da möchte ich nur an den Anfang kurz erinnern. Kapitel 32, Vers 1, merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Also die ganze Erde soll aufmerken. Und wir gehören ja bekanntlich auf diese Erde. Also ist dieses Lied von seinem Selbstanspruch für alle Menschen gedacht. Ein paar kurze Sätze zur Struktur. Dieses Lied in seiner ganzen Länge hat doch eine sehr logische Struktur. Die lernt man natürlich nur kennen, wenn man schrittweise sich durcharbeitet. Es sind 7 Teile und man könnte sich, wenn man will, in seiner Bibel hier so einen kleinen Querstrich zeichnen. Da hat man dann die Gedankenabschnitte. Vers 1 und 2 bilden den Einstieg. Vers 3 und 7 ist dann der zweite Teil. 8 bis 14 der dritte. 15 bis 25 der vierte. 26 bis 35 der fünfte. 36 bis 42 der sechste und dann ein zusammenfassender Schlussteil, der aus dem 43. Vers besteht. Ja, so viel mal ein paar einführende Gedanken zu diesem Moselied. Und jetzt gehen wir mal in die Auslegung hinein und beginnen gleich mit dem ersten Teil, mit diesen 2 Einstiegsversen. Himmel und Erde sollen also dieses Lied hören. Das klingt ja zunächst sehr poetisch. Himmel und Erde, die gesamte Kreatur und Schöpfung. Aber wenn man sich das gleich mal deutlich vor Augen stellt, ist ja nicht nur die sichtbare Welt gemeint, sondern auch die unsichtbare. Denn der Himmel ist bevölkert mit lauter unsichtbaren Wesen, die wir nicht sehen, die aber trotzdem existieren. Und all diese unsichtbaren Welten, Mächte, Gewalten, sollen dieses Lied zur Kenntnis nehmen. Das ist schon mal ein hochinteressanter Einstiegsgedanke. Die ganze Schöpfung soll also in die Lage versetzt werden, Gott zu loben. In 1. Petrus 1, Vers 12 heißt es, dass die Engel, also die unsichtbaren Kräfte und Gewalten, die im Himmel wohnen, dass die Engel begierig sind, Sehnsucht haben, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Interessant, die Herrlichkeit, die uns nämlich geschenkt ist und geschenkt wird, wenn wir gläubig sind, bekommen wir ja einen Herrlichkeitsleib, wenn wir diese Erde verlassen und Christus wiederkommt. Und diesen Herrlichkeitsleib, mit dem wir den lebendigen Gott sehen können, möchten gern die Engel auch sehen. Sehr interessanter Gedanke, nicht wahr? Wir meinen ja, die Engel haben Zugang zu allen Herrlichkeiten Gottes, so ist das überhaupt nicht. Vielleicht kennen einige von uns die Darstellungen der Cherubim, ja, vor dem Altar Gottes, beziehungsweise auch vor der Bundeslade. Die sind immer so dargestellt, dass sie sich die Augen mit ihren Flügeln bedecken. Kein Engel darf den lebendigen Gott schauen. Und wir dürfen es im erneuerten Leib. Muss man sich mal ganz klar machen, was für ein gewaltiger Unterschied zwischen Mensch und Engel besteht. Heute gibt es ja so eine Engel-Euphorie geradezu, die ich für völlig unnötig halte. Denn der Mensch steht weit über den Engeln. Die Engel sind Dienstboten Gottes. Aber der Mensch ist zum Ebenbild Gottes erschaffen und er darf seine Herrlichkeit schauen in einem erneuerten Leib. Also hier soll auch der unsichtbaren Welt Zeugnis gegeben werden. Die Heilspläne Gottes mit Israel sind ja doch so gewaltig, dass nun alle Kreatur davon Kenntnis haben soll. Denn es ist ja doch erstaunlich, dass Gott die ganze Welt segnen will durch dieses kleine, halsstarrige Volk. Das glaubt ja keiner. Das will ja überhaupt nicht in unseren Verstand hinein. Das ist ja so abstrus geradezu, dass nun wirklich Mose hier ja, mit Menschen und Engelzungen reden muss und reden will, damit uns das klar wird. Dass dieses Volk Israel Segensträger sein soll für die ganze Welt. Wir würden ja auch hier gar nicht sitzen, wenn nicht dieser Segen schon wirksam geworden wäre. Denn die Bibel ist von Juden geschrieben, nicht wahr? Und Christus ist in dieses Volk hineingeboren worden. Und diese Gottesrede, und das ist nochmal so wunderbar poetisch ausgedrückt, die wird dann wie der Regen auf dürres Land niederfallen. Wie Tau wird sie rieseln, wie Gras und wie Tropfen. Das muss man sich natürlich alles jetzt orientalisch vorstellen, nicht wahr? Wo jeder Tropfen Gold wert ist. Und diese Rede, die wird also so wunderbar erfrischend und belebend wirken auf die ganze Kreatur, auf die Menschheit, auf alle, die sie hören und lesen. Eine wunderschöne Aussage. Und ich sagte schon, der geheime rote Faden ist ja der Plan Gottes mit Israel in diesem Mose-Lied. Und wir werden sozusagen unsichtbar an die Hand genommen, uns mit diesem Gottesplan zu beschäftigen. Und natürlich nicht nur zu beschäftigen, sondern eben auch uns innerlich aufzuschließen für dieses Volk und für Israel in einen Gebetsdienst einzusteigen. Ich bin davon überzeugt, dass ein reicher Segen Gottes wartet für alle, die regelmäßig und mit offenem Herzen für Israel einstehen. Denn da beißt die Maus keinen Faden ab. Dieses Volk ist und bleibt der Segensträger Gottes für die ganze Menschheit. Auch wenn es jetzt nun tatsächlich und wirklich nicht so aussieht. So, der zweite Teil. Vers 3 bis 7. Vers 3 gibt im Grunde den tiefsten Sinn und Zweck des Liedes an. Ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre. Gott zu loben und zu preisen ist tatsächlich der Sinn der Schöpfung. Der Sinn der Kreatur. Gott allein die Ehre zu geben. Das ist die letzte Bestimmung unseres Menschseins. Jede Blume, jede Fliege, jede Kuh und alles, jede Wolke gibt Gott die Ehre auf ihre spezielle Weise. Weil sie einfach das machen, was Gott in sie eingelegt und einprogrammiert hat. Die ehren Gott alle. Jedes Vogelgezwitscher, ja, und jedes Muhen einer Kuh gibt Gott die Ehre. Die machen das, wozu sie da sind. Nur wir Menschen, wir müssen uns eben umtrainieren oder eintrainieren, dass auch unser Leben ein Widerhall der Ehre Gottes wird. Deswegen werden wir so oft zum Gotteslob aufgefordert in der Bibel. Deswegen die ersten drei Vaterunser bitten, die ja auch nichts anderes sind als Hinlenkung, Gott zu ehren, indem wir seinen Namen heiligen, seine Herrschaft ausrufen und seinen Willen erbitten. Immer wieder kommt dann natürlich die, ich sage mal, blöde Frage, hat es Gott eigentlich nötig, dass er immer wieder so um seine Ehre besorgt ist und immer wieder die Menschen ermahnt, ihn zu loben? Ist er sich nicht selbst genug? So könnte man ja auch mal fragen. Der Wilhelm Busch, der Evangelist, wurde mal gefragt von einem Spötter. Ja, sag mal, du predigst ja immer den Gott, der hat es wohl sehr nötig. Und da sagt der Wilhelm Busch, der hat es nicht nötig. Aber wir haben es nötig. Wir haben es nötig, dass wir ihn entdecken und ihn ehren. Jedes Lob Gottes verändert uns. Nicht, weil Gott es nötig hätte, sollen wir ihn loben, sondern weil wir es nötig haben, weil auf diesem Umweg der Mensch verändert wird. Denn jeder Dank und jedes Gotteslob verändert unser menschliches Herz. Das ist der Sinn. Wir werden demütig, wir werden Geschöpf. Sonst sind wir schnell selber Götter. Aber im Danken und Loben kommen wir zu unserer Bestimmung, ein Geschöpf zu sein. Und Vers 4 ist auch noch so grundsätzlich, eigentlich die beste Schilderung Gottes, die man sich denken kann. Dieser Vers hat einen richtig reinigenden Charakter. Denn die falschen Gottesbilder, die sich immer wieder ansiedeln in unserer Seele, die werden weggebrannt, weggeätzt durch diesen Vers. Weil sich hier Gott so vorstellt, wie er nun wirklich ist. Die Apostel hatten ja auch viel zu tun, die Leute damals von falschen Gottesbildern zu reinigen. Die waren ja von falschen Gottesbildern übersät, die Menschen der Antike. Ja, wer mal im Pantheon war in Rom oder auf dem Areopag, der hat ja die vielen Götterbilder gesehen oder kann sie erahnen. Und so mussten die Apostel immer wieder sagen, na nun zeigt doch mal eure Götter her, können die denn reden, können die denn was machen? Und Elia, nicht wahr, hat ja auch dieses Gottesurteil auf dem Karmel provoziert. Bonifatius, nicht wahr, der bekannte Germanen-Missionar, hat es ja auch auf die Spitze getrieben. Hat gesagt, wollen wir doch mal sehen, welcher Gott hier das Sagen hat. Also immer wieder müssen wir gegen die falschen Gottesbilder antreten und ja, dieser Vers, der hilft uns dazu. Der zeigt und der sagt, was Gott wirklich ist. Er ist rechtschaffen, er ist wahrhaftig, er ist treu, es ist nichts Böses in ihm. Und mir fällt Paul Gerhardt ein. Strophe 10, die güldene Sonne. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßste und Allergewisste. Aus allen Schätzen der edelste Hort. Eine schönste Zusammenfassung des wahren Wesens Gottes. Denn wie oft verdunkelt sich und wie schnell verdunkelt sich Gottes klares, liebendes Wesen durch irgendwelche Erfahrungen, durch irgendwelchen Frust, durch irgendwelche Neid- und Angstgefühle, ist plötzlich Gott ja pervertiert in sein Gegenteil. Es ist schlimm, nicht wahr? Dass wir dieses reine Gottesbild uns nicht bewahren können, ist wirklich manchmal eine Katastrophe. Ja? Und da helfen uns diese Lobgesänge. So, nach diesen grundsätzlichen Aussagen kommt nun allmählich der Mose in sein Hauptfeld hinein, das er jetzt beackern will. Er möchte ja gern diesen Gott, wie er sich nun in der Geschichte Israels dargelegt und gezeigt hat, uns nahe bringen. Zum ersten Mal, Vers 5 und 6, kommt der Abfall Israels in den Blick. Und zwar noch sehr, wie soll ich sagen, homöopathisch dosiert. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott? Vers 6, du tolles und dürrichtes Volk. Hast du vergessen, dass er dein Vater ist? Gott hat euch doch erschaffen. Aus Abraham, über Isaak und Jakob wachsen lassen. Ihr seid sein erstgeborener Sohn. So sollte es ja Mose dem Pharao sagen. Das ist mein erstgeborener Sohn. Du sollst den ziehen lassen. 2. Mose 4, 22. Wie kommt das, dass ihr aus dieser so engen Beziehung, aus einer Vater-Sohn-Beziehung so schnell immer wieder aussteigt und ausgestiegen seid? Ich erinnere nur an den Durchzug durchs Schilfmeer, nicht wahr? Was für ein schönes Loblied. 3 Tage später, das bittere Wasser zu Mara, alles vergessen. Alles vergessen. Die größten Taten Gottes sind in 3 Tagen vergessen. Das muss man sich mal vorstellen. Und da sollte keiner sozusagen auf dem Thron sitzen und meinen, das könnte mir nicht passieren. 3 Tage Hunger, 3 Tage Demütigung. Pastor Kemmen erzählte mal von einer Strafe, dass er den Schweinestall 5-mal oder 8-mal schrubben musste. Ja. Hohn und Spott. 3 Tage mal intensiv von früh bis abend. Und dann würde ich sagen, reden wir uns mal wieder. Also gar nicht so von der Hand zu weisen, dass auch uns das schnell passieren kann, was hier als Frage an Israel formuliert wird. Ich bin doch der Herr. Habt ihr das ganz vergessen? Ich bin Yahweh. Was heißt Yahweh? Ist ja nicht so leicht zu übersetzen, dieser hebräische Gottesname. Am besten vielleicht zu übersetzen, ich bin derjenige, als der ich mich an euch erweisen werde. Das ist der Name Gottes. Ich bin der, als der ich mich an euch erweisen werde. Ihr müsst mich prüfen, ihr müsst mich erleben. Gott lässt sich nicht fassen mit einem Begriff, mit einem statischen Begriff. Er lässt sich nur erfahren, er lässt sich nur erleben. Deswegen scheint mir diese Übersetzung die beste zu sein. Ja, manche sagen ja, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist viel zu statisch. Gott ist ein lebendiger Gott. Den kann man nur in seinem Tun erfassen, nicht auf einer begrifflichen Ebene. Vers 7. Und das ist nun auch so ein Schlüsselvers für das ganze Lied. Wenn man Gottes Handeln an Israel erfassen will, dann muss man einfach in die Geschichte hineingehen. Dann muss man in die Generationenfolge hineingehen. Gedenke doch, wie das früher war. Hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frag doch den Vater, frag die Ältesten. Was haben die mit Gott erlebt und was hat Gott damals getan? Eine ganz wichtige Dimension geht uns hier auf, die uns weitgehend verloren gegangen ist. Ja? Geschichtsunterricht seit 30 Jahren Mangelware in den Schulen. Die Leute wissen gar nicht mehr, was früher geschehen ist. Jetzt gab es neulich eine Umfrage, was eigentlich 89 passiert ist. Ja? Und wer eigentlich die Schlüsselfiguren der damaligen DDR waren. Das wissen viele gar nicht mehr, obwohl es noch nicht mal eine Generation zurücklegt. Das hat natürlich Gott mit den jüdischen Festen nun ganz anders bewerkstelligt. Die jüdischen Feste sind alle Erinnerungsfeste, nicht wahr? Das Passafest. Ja, wenn man sich das mal so vorstellt, wie eine jüdische Familie das feiert, ja, da gibt es eben Erläuterungen, Erklärungen, da werden die Kinder hineingenommen. Oder das Laubhüttenfest, da erlebt man das. Das sind nicht bloß Erinnerungen, das sind Erinnerungen. Das Wort Erinnerung ist ja eine Hineinholung ins Innere. Wer eine Erinnerung nur an, wie soll man sagen, an frühere Zeiten versteht, der hat den Witz, sage ich mal, den Kern dessen noch gar nicht kapiert, was ein jüdisches Fest sein will. Will hineinholen des handelnden Gottes in das jetzige Leben sein. Und so sollte eigentlich auch die Erinnerung sein. Wenn es im Abendmahlstext heißt, solches tut zur Erinnerung, dann ist das ja auch nicht eine Erinnerung an Geschehnisse von vor 2000 Jahren, sondern es ist eine Erinnerung. Ihr holt euch jetzt den lebendigen Gott in euer Inneres hinein. So muss man das doch verstehen. Also, Glaube ist immer geschichtsinteressiert. Denn Gott handelt in der Geschichte. Er erschafft, er erhält, er greift in die Zusammenhänge ein, er lässt gelingen, er segnet, er straft. Und da muss man eben dann auch mal Leute fragen. Wenn man selbst nichts mit Gott erlebt hat, dann muss man eben Leute fragen, die was mit Gott erlebt haben. Deswegen sind ja Glaubensväter und Glaubensmütter so wichtig. Ja, denn nicht jeder nun kann nun täglich, hängt ja von seinem geistlichen Leben auch ab. Und manchmal natürlich auch von Dürrezeiten, in die er hineingeführt wird. Nicht jeder kann täglich nun den handelnden Gott erfahren. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ihn. Dritter Teil, Vers 8 bis 14. Die Segnungen für Israel, die Segnungen für unser Leben. So könnte man diesen Teil überschreiben. Hier ist jetzt viel von Segnungstaten, die Rede, die Gott getan hat, und man könnte überschreiben, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein Abschnitt, der nun wirklich ins Danken und Loben hineinführt. Ich habe mir angewöhnt, wenn mich in der Nacht irgendwann mal Sorgengeister übermannen. Das passiert ab und zu mal, besonders so, wenn ich um 4 aufwache. Um 4 ist immer eine ganz gefährliche Zeit bei mir. Kann man nicht wieder gut einschlafen, da kommen sofort Sorgengeister. Zumindest Geister, die einen erinnern an alles, was man noch versäumt hat und was man besser hätte machen können und noch dringend machen muss. Und da bin ich manchmal schon drauf und dran aufzustehen. Aber das ist dann mehr der Sorgengeist, der einen dahin treibt. Ich habe mir angewöhnt, einfach zu danken. Ja, und da wird die Seele wieder ruhig, sich einfach klare Dankesinhalte vor Augen zu stellen. Auf, gib deinem Schmerz und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht, sagt Paul Gerhard. Ja, das muss man in der Tat üben, denn die Sorgenwolken können sehr schnell ziemlich dunkel werden. Ich hatte jetzt ein Treffen mit Klassenkameraden aus der Grundschulzeit. Seit 50 Jahren haben wir uns nicht gesehen. Die meisten habe ich natürlich nicht wiedererkannt. Die haben mich aber auch nicht wiedererkannt, weil ich früher rund und dick war und jetzt nicht mehr so aussehe. Naja, und mit einem derjenigen, mit denen ich damals am besten befreundet war, kam ich dann ins nähere Gespräch und er machte einen bekümmerten Eindruck. Und er sagte, in meinem Leben ist so gut wie alles schiefgelaufen. Und hat mir dann erzählt, Scheidung und so weiter, berufliche Misserfolge. Und da stand mir so plötzlich ein Mensch vor Augen, nicht wahr, der in solch einer Sorgenwolke drin steckte und nicht wieder anscheinend herausfand. Und ich freue mich, dass wir uns gleich fürs nächste Jahr wieder verabredet haben, nicht wahr? Da kann man dann sich doch neue Brücken erbitten, um Menschen herauszuholen aus ihrer Sorgenwolke. So, noch ein paar Sätze zu diesem dritten Abschnitt. Vers 8 ist sehr geheimnisvoll formuliert. Gott hat, als er die Völker schuf, schon an Israel gedacht. Denn Israel soll ja ein Segen für die Völker sein. Das ist natürlich ein mühsamer Plan Gottes, mit einem so kleinen und halsstarrigen Volk die Welt segnen zu wollen. Aber Gott hat es sich vorgenommen. Er kommt zum Ziel. Vers 9 gibt die Begründung, denn Israel ist doch sein Eigentum. Denn des Herrn Teil ist sein Volk. Jakob ist sein Erbe. Ein wunderbarer Durchblick. Eine wunderbare Aussage. Eigentum Gottes zu sein, das ist ja was Großartiges. Eigentum. Sind wir Eigentum? Bist du Gottes Eigentum? Bist du Gottes Kind? Ich habe vor ein paar Tagen mit Professor Gitt telefoniert und er war ganz erfüllt von einer Vortragsreihe in Rothenburg. Da sagt er, haben sich wieder 10 Menschen bekehrt. Da freut er sich immer wie ein König. Und das darf er ja auch und das soll er ja auch, nicht wahr? Wenn Menschen Gottes Kinder werden, dann ist das immer eine ganz großartige Sache. Eigentum zu werden, das bedeutet, ja, nun auch unter die Regie Gottes zu kommen, denn jeder geht mit seinem Eigentum pfleglich um. Und Gott geht mit seinem Eigentum natürlich besonders pfleglich um. Und wer nicht Eigentum ist, von dem heißt es, Psalm 1, Vers 6, der gottlosen Weg vergeht. Nun, Vers 10 bis 14 reihen dann Fürsorgeakte Gottes auf für Israel, wie seinen Augapfel umschließt Gott dieses Volk. Im Übrigen ist mir an diesem Augapfelbild klar geworden, wie gefährlich es ist, Israel anzutasten. Ja, denn man tastet letztlich Hoheitsgebiet Gottes an. Und wenn man bedenkt, die Völker, die Israel angetastet haben in der Geschichte, die sind alle weg vom Fenster. Philister, Assyrer, Babylonier, das griechische Weltreich, das römische Weltreich. Und ich habe manchmal den Eindruck, jetzt sind wir dran. Wir sind dran. Wir sind dran. Wir haben Israel angetastet und sind ein sterbendes, orientierungsloses, zutiefst unchristliches Volk geworden. Ob das nicht mal seine tiefste Begründung in diesem Vers hier hat, Vers 10. Darüber, denke ich, sollte man mal nachdenken. Vers 13 und 14 gibt dann andere Segenstaten Gottes. Im Grunde genommen eine göttliche Fürsorge- und Ernährungsliste. Ich habe mir diesen Vers hier ganz besonders gern angeguckt, weil ich immer auf der Suche nach Ernährungstipps bin. Also wenn ich das hier recht verstehe, Feldfrüchte, Honig, Öl, Butter, Schafsmilch, Lammfett, Schafs- und Ziegenfleisch, Weizen und Traubensaft. Das ist eigentlich so das Beste, was man sich antun kann. Ja, denn das ist hier von Gott gesegnet. Und warum sollte man das nicht ausprobieren? Und einfach mal das auf die Speisekarte setzen. Im Übrigen habe ich auch sehr gut gelesen und festgestellt, dass man durchaus Butter essen soll, aber eben was Milchprodukte, Käseprodukte betrifft, doch eher auf Schaf und Ziege gehen sollte. Ja, aber das nur mal nebenbei. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über der Flügel gebreitet? Das ist eigentlich hier die Quintessenz dieses Segenskapitels. Nun sind wir im vierten Teil, Vers 15 bis 25. Jetzt kommt ein ganz anderer Ton. Jetzt gibt es eine Bestandsaufnahme des geistlichen Abfalls von Gott. Jetzt gibt es Strafankündigung. Und Und Gott fragt, in den Jahren der Not, Israel, da warst du bei mir. Die 38 Jahre Wüstenwanderung, da hast du noch gewusst, wem du deinen Segen zu verdanken hast. Aber dieses Angewiesensein auf Gott, die Haltung der inneren Abhängigkeit, das ändert sich. Und das klingt hier so, nicht wahr, als ob sich alles schon geändert hätte, ist aber Prophetie. Ist Prophetie, das geht in die Zukunft. Ab Vers 15 blickt Mose in die Zukunft. Israel, du wirst dich sehr nett einrichten im gelobten Land. Es wird dir gut gehen, du wirst dick und fett werden und damit auch übermütig. Ich habe gelesen in einer Auslegung zu diesem Mose-Lied, das wahre Wesen eines Volkes und eines Menschen zeigt sich nicht in der Not, sondern es zeigt sich in Überflusszeiten. Und das stimmt. Das würde ich glatt unterstreichen. Ist der Mensch auch dann noch dankbar, wenn es ihm gut geht? Ist er dann noch voll und ganz durchdrungen von der Gewissheit, dass er das alles dem lebendigen Gott zu verdanken hat und nicht etwa seinem Schaffen und seiner Erfahrung und seinem Können? Im Überfluss zeigt sich der Charakter eines Menschen und ich denke wohl auch eines Volkes. Wenn man dann den Spender, die Ursache des Wohlstands vergisst, da sieht es trüb aus. Der frühere Bundesverfassungsrichter Bockenförde hat ja gesagt, der Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen und gewährleisten kann. Da ist was an Gnade Gottes da, dem wir unseren Wohlstand verdanken. Und dann der Abfall. Der wird hier ganz deutlich, nicht, wie soll ich sagen, übermäßig breit, aber doch sehr konzentriert geschildert. Da haben sich fremde Götter eingeschlichen. Der lebendige Gott wurde vergessen, da wurde bösen Geistern geopfert. Man kann an die Sünde Jerobeams denken. Das war ja der König, der dann die 10 Nordstämme unter sich vereinigt hat, 926 bis 907. Und der dann in seinem Nordreichgebilde dann Götzenaltäre errichtet hat. Goldene Stierbilder in Dan und in Bethel und meinte ja noch seinem Volk was Gutes zu tun, denn sie brauchten dann nicht mehr die lange Reise nach Jerusalem zu machen. Ja, die konnten doch jetzt schön um die Ecke anbeten. Und dieser Jerobeam wurde dann gemahnt von einem unbekannten Propheten, 1. Könige 13, unbedingt von seinem falschen Weg wieder zu lassen. Dann hat Gott noch schlimmer mit ihm gesprochen. Sein Sohn Abia stirbt, 1. Könige 14. Aber der Jerobeam denkt nicht dran, umzukehren. Und damit legt er den Grund für den späteren Untergang des ganzen Nordreichs. Und wenn ich mal unsere falschen Götter denke, denen unser Volk heute die Opfer bringt, dann würde ich sagen, die haben zwei Namen. Selbstbestimmung und Wertepluralismus, das sind unsere Götter. Und denen wird alles geopfert. Ja. Selbstbestimmung des Einzelnen, ich bestimme. Ja, mein Bauch gehört mir. Das ist der moderne Gott. Und ich habe es mit ganz großem Bedauern gelesen, was der neue Präsident des Diakonischen Werks in Deutschland gesagt hat zum Thema Abtreibung Anfang des Jahres. Da wurde er nämlich gefragt, als Diakoniepräsident, ja, was er zum Thema Abtreibung zu sagen hat, sagt er persönlich, lehnt er die Abtreibung ab. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, aber er möchte nicht die Selbstbestimmung der Frau antasten. Das ist der Gott. Das ist der Götze der modernen Zeit. Die Selbstbestimmung, die steht über allem. Die ist wichtiger als ein Menschenleben. Und mit diesen Göttern wurde natürlich alles möglich. Mit diesen Götzen, was uns heute beschwerlich ist. Über die homosexuelle Praxis zum Feminismus. All das wurde ja im Namen der Selbstbestimmung und des Wertepluralismus eingeführt und sanktioniert. Und wie tief und ja, bedrückend diese Gottesfinsternis oder die Gottvergessenheit heute geworden ist, das konnte man jetzt ja merken bei der EKD-Synode in Dresden. Ich habe das so verfolgt, was da an Themen verhandelt wurde und wie die Medienberichterstattung war, ja, über irgendwelche wirtschaftlichen Prozesse wurde natürlich lang und breit berichtet, Eisenbahnerstreik und sonst was. Ja. Aber wo 25 Millionen Protestanten sich vertreten lassen, das war unter ferner Liefen. Ja, das wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Das wird überhaupt nur noch am Rande zur Kenntnis genommen. Also eine tiefe Gottesfinsternis hat sich über unser Volk gelegt. Und nun kündigt Gott seine Strafe an und die Strafe besteht darin, dass er sein Angesicht verbirgt. Der aaronitische Segen, der segne dich und behüte dich, der lasse leuchten sein Angesicht über dir und seine Knechte, der aaronitische Segen wird zurückgenommen. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, dann ist da nichts mehr. Dann guckt Gott einen nicht mehr an. Dann kann kein Segen mehr auf einen Menschen überfließen. Das ist Strafe. Zweite Strafe. Gott wird Israel durch heidnische Völker reizen und ärgern, indem er seine Aufmerksamkeit ihnen zuwendet. Das ist auch eine Strafe, nicht wahr? Wenn dieses Segensträgervolk plötzlich im Regen dasteht. Jesus hat das ja wiederholt im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, Matthäus 21. Ich werde den Weinberg anderen geben und andere werden sich um den Weinberg kümmern. Ja, Gott wendet seinen Segen anderen zu. Mir sagt jetzt ein Missionar, wenn du wirklich Gottes Handeln erleben willst, dann musst du nicht nach Europa gucken. Dann musst du nach Asien gehen, dann musst du Afrika und Südamerika dir näher ansehen. Europa ist ein sterbender Kontinent. Demografisch, aber auch geistlich. Und da hat er nicht Unrecht. So handelt Gott auch heute. Ja? Er wendet seinen Segen anderen zu. Und ein dritter Akt der Strafe, massives Unglück. Hunger, Krankheit, früher Tod, Krieg. Das ist also dann, ja, wie soll ich sagen, die Spitze der Strafe. Der Ausgang Europas ist ja noch völlig, völlig offen. Und wenn es nicht zu einer Umkehr kommt, kann diese Dreierkette auch uns genauso ins Haus stehen. Gott verbirgt sein Angesicht, Gott wendet seinen Segen anderen zu und Gott straft mit massivem Unglück. Wobei die allerschlimmste Strafe noch aussteht, im Gericht, im Endgericht Gottes, das dann nach den Werken verhängt wird. Römer 1,18. So, wir sind im fünften Teil angekommen. Das ist ein sehr bewegender Teil, Vers 26 bis 35. Gott gibt Einblicke in sein eigenes Herz, in sein eigenes Ringen mit sich selbst. Er stellt diesen schon beschlossenen Untergang Israels noch einmal in Frage. Vers 27, wenn ich nicht den Spott der Feinde gescheut hätte, hätte ich jetzt schon Schluss gemacht. Gott will aber nicht, dass Israels Feinde triumphieren und damit die Götter der Feinde sozusagen und die Gottlosigkeit der Feinde siegen. Und er sucht nach Entschuldigungsgründen für Israel. Vers 28, sie sind ja ohne Verstand. Ganz ähnlich sagt es ja auch in Römer 10, der Paulus. Sie eifern, aber doch ohne Verstand. Im Grunde bis heute. Das gilt bis heute für das jüdische Volk. Das intelligenteste Volk der Erde. Geistlich ohne Verstand. Mit wenigen Ausnahmen. Ja, und so sind eigentlich diese Verse auch noch ein Stückchen Trost und Hoffnung, nicht nur für Israel, sondern auch für eine weltangepasste Christenheit, die eigentlich schon längst dem Untergang geweiht ist. Neulich habe ich ein Interview gesehen mit dem Prinzen von Kuwait, einer der reichsten Männer der Welt. Und er sagte, euer Europa ist ein Museum. Und ein sterbender Kontinent. Guckt euch mal unsere Bevölkerung an. Die Hälfte Jugend. Und guckt mal eure demografische Kurve an. Das sagt der Prinz von Kuwait einem deutschen Journalisten. Eigentlich schon dem Untergang geweiht. Aber, und jetzt kommt dieses kleine Trost, ja, Schimmerlein, sag ich mal, Hoffnungsschimmerlein, dass Gott am Ende aber doch noch zögern könnte, weil er keine Schande auf den Christusnamen bringen möchte und die Feinde Christi nicht triumphieren lassen möchte. Das ist die Chance, weswegen Gott eine lau gewordene Christenheit noch erträgt. Ich glaube, das kann man hier aus diesem Wort herausarbeiten. Aber dann, Vers 30 bis 35, ist es dann doch soweit. Irgendwann kommt die massive Strafe. Gott gibt Israel dahin. Wenn Gottes Zeit gekommen ist, Vers 35, dann wird er rächen, dann wird er das Unglück senden. Noch scheut er sich. Aber wie lange noch? Sehr aktuelle Fragen. Sehr aktuelle und bedrängende Einsichten, die uns hier dieses Lied des Mose vermittelt. So, nun wendet sich das Blatt noch einmal. Der sechste Teil, Vers 36 bis 42, nimmt nun Israels Feinde in den Blick. Das ist ja interessant. Die Gerichtsvollstrecker kommen nun selber ins Gericht. So hat Gott immer gehandelt. Er hat die Babylonier geschickt, er hat die Griechen geschickt, er hat die Meder und Perser geschickt, er hat die Römer geschickt. Und wenn die sich dann ihr Mütchen gekühlt haben und wenn die dann auf Israel draufgedroschen haben, dann hat er sie selbst am Schlawittchen gepackt. So ist es. Also selbst dort, wo man in Gottes Auftrag eine Zuchtrute Gottes ist, muss man ganz, ganz, ja, was soll man sagen, bedenklich agieren. Es kommt die Zeit, Vers 41, wo sich Gott auch an den Feinden Israels rächen wird. Ich vermute, dass dieser Abschnitt hier, dieser sechste und vorletzte Abschnitt, eschatologische Züge trägt. Das heißt, weit in die Zukunft hineinreicht. Mose hat ja als Prophet gesprochen. Ja. Und wir wissen etwas aus der Johannes-Offenbarung, dass es Völkermassen geben wird, die in der allerletzten Zeit sich zusammenschließen unter Anführung des falschen Messias, ja, und dann gegen den wiederkommenden Christus und gegen Israel anstehen werden und in ihrer Verblendung meinen, ja, dem lebendigen, vom Himmel wiederkommenden Gottessohn widerstehen zu können. Schlacht von Harmagedon, nicht wahr, wäre hier das Stichwort. Aber wie die ausgeht, das wissen wir. Ja. Christus wird noch bevor er auf den Erdboden seine Füße stellt, vom Himmel herab, mit seinem bloßen Wort, das wird ja da als ein Schwert dargestellt in der Johannes-Offenbarung, ja, diese Völkermassen vernichten. Also die Feinde Israels werden hier wie Feinde Gottes behandelt. Es wird schlecht ausgehen mit ihnen. Ja, und damit sind wir nun schon bei dem Schlussakkord angekommen, Vers 43. Und ich denke, hier wird es ganz deutlich, das ist Zukunftsmusik. Preiset ihr Heiden sein Volk. Die Heiden, also die Völker, alle Völker, 192 Völker sind jetzt oder Staaten sind jetzt versammelt in der UNO. Im Moment undenkbar, dass die alle Gott preisen werden. Dass wenn die UNO zusammenkommt, ein großer Dank- und Lobpreisgottesdienst gefeiert wird und der lebendige Gott Israels angebetet wird. Völlig undenkbar unter den jetzigen Bedingungen dieser Erde und dieser Politik. Aber so steht es hier. So wird es kommen. Die ganzen Völker werden sich versammeln und sie werden Gott preisen. Er wird das Blut seiner Knechte rächen. Und damit ist wieder Israel gemeint. Er wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes. Und dann, wenn diese große Entsühnung geschehen ist, ja, dann ist freie Luft. Das werden wir ja im Laufe der anderen Lobgesänge noch feststellen. Dann ist der Teufel gebunden und dann können die Menschen wieder durchatmen und dann werden sie nach Jerusalem pilgern und dann wird Jesaja 2, Vers 4, Vers 3 und 4 Wahrheit werden. Wenn die Völker angetrieben sind, aus ihrer eigenen Sehnsucht den lebendigen Gott kennenzulernen und in Jerusalem dann anklopfen und sagen, wo ist der lebendige Gott? Sie werden Weisung bekommen von Jerusalem, äußere Heilung erfahren und inneren Frieden finden. Den vollkommenen Shalom Gottes steckt alles hier in diesem kleinen Schlussverslein mit drin.